Die Schreibenden von Anja Görz.
Willkommen zu einer neuen Folge von Die Schreibenden, heute aus Berlin, direkt aus einem sehr berühmten Café mitten in Berlin, aus dem Café Einstein, nämlich in der Kurfürstenstraße, das Stammhaus, wie die Kenner sagen. Und hier sitze ich mit Andreas Pflüger, der schreibt Drehbücher und Romane, gerade ist der dritte Teil seiner Trilogie. Vielleicht ist es ja gar keiner, auch das werden wir rausfinden, um die blinde Polizistin Jenny Aron erschienen. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Hallo Frau Görz, freue mich.
Warum eigentlich dieses Café? Sie haben das vorgeschlagen.
Das hat zunächst mal einen relativ simplen Grund, denn ich wohne direkt gegenüber und verabrede mich gern hier, weil das für mich ein kurzer Weg ist. Aber ich mag den Garten hier, der ist wirklich schön. Und das Wiener Schnitzel ist immer noch eins der besten der Stadt.
Gut, erster Satz auf der Internetseite entscheide innerhalb von 7 Atemzügen. Das ist ein Zitat. Diese Entscheidung, heißt das auch, Sie nehmen sich manchmal 7 Atemzüge, um eine Antwort zu finden?
Nein, nicht unbedingt. Das bezieht sich in dem Fall eher auf eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Und dieses Zitat ist aus dem Hagakure, also einem Buch, das von Tsunetomo Yamamoto vor einigen hundert Jahren geschrieben worden ist, über die Welt der Samurai. Und das hat mit meinem persönlichen Leben, glaube ich, relativ wenig zu tun, sondern nur mit meinen Romanen.
Dann kommen wir zum persönlichen Leben. Ein kleiner Blick auf den Lebenslauf. Im Oktober 57 in Thüringen geboren, aber im Saarland aufgewachsen. Sind in der Zeit Dinge passiert im Saarland, die bis heute nachwirken? Also die zum Beispiel auch aufs Schreiben eine Auswirkung haben?
Ja, vielleicht. Als ich ein kleiner Junge war, ich glaube 3 Jahre alt, ich selbst habe gar keine Erinnerung daran, aber man hat es mir erzählt, ist mein Großvater mit mir immer wieder mal zum Friedhof gegangen, um das Grab seiner Mutter zu pflegen. Und ich muss wohl ein sehr wilder Junge gewesen sein, denn er hat mich auf dem Friedhof mit einem Lederriemen am Grab festgebunden, damit ich nicht weglaufen konnte. Eines Tages habe ich das aber geschafft, bin 4 Kilometer nach Hause gelaufen, und als ich irgendwo im Dorf war, hat mich eine Frau angesprochen und gefragt, wo ich hin will, und ich habe gesagt, Hemm.
Hemm.
Und ich glaube, dass ich bis heute im Grunde genommen immer über Menschen schreibe, die ihr Leben lang versuchen, sich von einem Grab loszureißen.
Und nach Hause zu kommen.
Und nach Hause zu kommen, ja.
Wurde zu Hause gelesen bei Ihnen? Gab es Bücher im Haushalt?
Überhaupt nicht. Ich komme aus einem sehr einfachen Haushalt, aus einer kleinbürgerlichen Familie. Mein Vater war Handelsvertreter, meine Mutter war Hausfrau. Es wurde zu Hause nicht gelesen, es wurde auch keine Bildung vermittelt von meinem Elternhaus her. Ich bin auch in meinem Jahrgang der Einzige in diesem kleinen Dorf gewesen, der auf das Gymnasium gegangen ist. Ich bin auf einer Zwergschule gewesen. Es waren 6 Schulklassen in einem Zimmer.
Wow. Ja. Und war es dann eine Leidenschaft für die Schule? War es der Wille, aus diesem Dorf irgendwann rauszukommen? Was war da der große Antrieb, gut in der Schule zu sein und aufs Gymnasium zu kommen?
Also ich war ja in der Schule eine Katastrophe.
Fürs Gymnasium hat es dann gereicht, und das war ja früher noch ein bisschen schwieriger.
Ja, es hat für das Gymnasium gereicht, aber ich bin aufs Gymnasium gekommen, nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil ein Lehrer zu meinen Eltern meinte, ich sollte das machen. Und auf dem Gymnasium in Saarbrücken war es schlimm. Ich bin 2-mal sitzen geblieben und bin 2-mal von der Schule geflogen. Ich war ein furchtbarer Schüler. Mich hat die Schule gelangweilt. Ich habe mich unterfordert gefühlt und habe mit Ach und Krach das Abitur geschafft. Ich glaube mit einem Schnitt von 3,6 oder 3,7. Das ist keine vorbildliche Schulkarriere.
Das hat dann aber auch wiederum gereicht, um ein Studium zu beginnen. Theologie und Philosophie haben Sie angefangen, aber auch abgebrochen.
Naja, da gab es ja keinen Numerus Clausus bei diesen Fächern.
Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich inzwischen auch, oder? Es gibt ja inzwischen wahrscheinlich für alles.
Na, ich glaube, Theologie wird es wohl keinen Numerus Clausus geben. Die Kirchen haben ja Nachwuchsprobleme. Also ja, ich habe das Studium, vor allem das Theologiestudium, Im Grunde nur gemacht, weil ich Bildung erwerben wollte. Wenn man Theologie studiert, dann studiert man ja auch Psychologie, Kirchengeschichte, Politologie, Philosophie und so weiter. Studiert man ja alles automatisch mit. Man lernt drei Sprachen, Tote, aber doch immerhin. Und das war der Grund. Als ich dann am Ende sozusagen diesen theoretischen Teil abgeschlossen hatte und es dann an die Liturgie gegangen wäre und Gemeindearbeit und diese Dinge, habe ich das abgebrochen und bin auch aus der Kirche ausgetreten.
Ich glaube, Sie sind der erste Gast in diesem Podcast, der als Taxifahrer gearbeitet hat.
7 Jahre.
Was erstaunlich ist, weil eigentlich, wenn ich selber Taxi fahre und mich mit Taxifahrern unterhalte, denke ich, das ist das Beste, was man machen kann, wenn man schreiben will, Taxi zu fahren.
Absolut.
Oder?
Gute Schule. Ich habe 7 Jahre hier in Berlin als Taxifahrer gearbeitet, immer nachts, habe tagsüber geschrieben. Konnte davon nicht leben, habe nur Absagen bekommen und bin dann für ein Jahr in die USA gegangen, habe alles verkauft hier, alles zu Geld gemacht und bin ein Jahr lang nur durch die USA gereist, wollte nicht zurückkommen, habe auch dort gearbeitet und habe aber irgendwann eine wahnsinnige Lust auf das Schreiben bekommen und habe mich an einen Satz erinnert von Mark Twain, der gesagt hat, schreib, was du weißt. Und da habe ich ein Taxi-Hörspiel geschrieben. Dieses Taxi-Hörspiel hieß In der Nacht sind alle Taxen grau. Das wurde sofort genommen in Berlin vom damals noch senderfreies Berlin. Und dann kam das Krippstheater und wollte daraus ein Musical haben. Und dann kam das Fernsehen und wollte eine Aufzeichnung machen. Und so bin ich in dieses ganze Geschäft hineingekommen.
Ist Night on Earth, Jarmusch, vorher oder nachher passiert?
Nachher, definitiv, ja.
Ist ja auch Taxi.
Ja.
Gibt es denn noch heute Figuren vielleicht in Ihren Romanen oder Drehbüchern, die aus dieser Taxifahrerzeit stammen? Weil man trifft doch Hunderte von Leuten, die sich wahrscheinlich anbieten, um irgendwann mal verarbeitet zu werden.
Ja, einsame Frauen. Es gibt auch in den Jenny Aaron-Romanen eine einsame Frau, Inan Demirci, die Chefin von Jenny Aaron. Und das kennt jeder Taxifahrer, einsame Frauen, die man spät abends oder mitten in der Nacht aus dem Café Käse abgeholt hat oder irgendwo, die ein völlig missglücktes Treffen mit jemandem gehabt haben, den sie über eine Annonce kennengelernt haben oder Ähnliches. Und das nehme ich bis heute mit.
Da hilft ja dann vielleicht auch das bisschen Theologiestudium wieder, wenn man in solchen Situationen ist, oder?
Das hilft mir ja ohnehin. Also das ist ja kein vergebliches Studium gewesen, denn ich benutze ja bis heute die Bildung, die ich erworben habe in dieser Zeit, auch für meine Arbeit. Und das spielt eine nicht unwesentliche Rolle in meinen Romanen.
Zu den Romanen kommen wir gleich. Ich würde noch mal kurz beim Drehbuch bleiben wollen. Über 27 Tatorte haben Sie geschrieben. Das allererste Drehbuch war dann die Taxi-Geschichte oder war da noch was anderes?
Nein, das Taxi-Hörspiel, Musical und so weiter war kein Drehbuch. Mein allererstes Drehbuch war eine Komödie, eine Berliner U-Bahn-Komödie, die nie verfilmt worden ist. Sie ist bezahlt worden. Ich habe das ganze Geld dafür bekommen und es ist nicht an mir gescheitert letztendlich, sondern an einer Finanzierung. Und dass ich später mich in dem Krimi-Genre hauptsächlich umgetrieben habe, ist mehr oder weniger ein Zufall, denn es gab eine Redakteurin beim Sender Freies Berlin, die war für Tatort zuständig und sagte, schreiben Sie doch mal einen Tatort. Wenn die Frau mit Rosamunde Pilcher beschäftigt gewesen wäre, hätte meine Karriere möglicherweise einen vollkommen anderen.
Wer weiß, vielleicht spielt da auch dieser Grabstein aus der Kindheit noch eine Rolle, an die man angebunden war. Schon so ein bisschen das Dunkle, Leben spielte.
Ja.
Drehbücher für den Weimar-Krimi zum Beispiel haben Sie zusammen mit Murmel Clausen geschrieben.
Ja.
Das ist ja was, wo immer alle fragen, wie geht das Zusammenschreiben?
Ja.
Sie haben das, glaube ich, per Computer, FaceTime und solche Sachen auch gemacht, weil Sie auch in unterschiedlichen Orten wohnen.
Murmel wohnt in München und ich in Berlin. Wir haben das gemacht mit Skype auf der einen Hälfte des Bildschirms und auf der anderen Hälfte eine Software, eine Drehbuchsoftware. Writer-Duett nennt sie sich, die einen in die Lage versetzt, zu zweit an einem Text zu arbeiten, parallel und auch zu sehen, was der andere macht. Das heißt, wir haben uns anschauen können dabei und haben das auf diese Weise zusammen geschrieben, und zwar so, dass wir jeden Satz zusammen geschrieben haben. Es war oft so, dass der eine einen Satz angefangen hat und der andere hat ihn beendet oder umgekehrt. Das war eine ganz wunderbare Zusammenarbeit, und wir sind auch heute noch, obwohl ich das beendet habe, die allerbesten Freunde.
Sie haben auf einer Lesung mal erzählt, dass es auch deshalb gut war, nicht in einem Raum zu sitzen, weil Sie beide, was Ordnung angeht, sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Ja. Sie konnten es dann immer sehen, wenn sozusagen die Kamera das Büro des anderen zeigte. Da liegen Sie sehr weit auseinander, oder?
Ja, extrem. Also ich bin ein Control-Freak und brauche eine große Ordnung um mich herum. Und ja, so sieht auch mein Schreibtisch aus. Also da liegt schon alles auf Kante und nichts nur einfach in der Gegend rum. Und natürlich musste ich bei dieser Art des Arbeitens immer Murmels Arbeitszimmer sehen. Das ist eine entsetzliche Rumpelkammer. Ich habe mir mal von ihm gewünscht, gesagt, dass das schönste Geburtstagsgeschenk, was du mir machen könntest, wäre, wenn ich deinen Schreibtisch mal aufräumen darf.
Und ist es schon passiert?
Leider nein.
Gut, dann haben wir wissen, Sie schreiben keine Drehbücher mehr. Sie haben auch auf Facebook zum Beispiel erklärt, warum Schluss sein soll mit dem Drehbuchschreiben. Das war nach 30 Jahren im Geschäft schon eine sehr bittere Erklärung, eine bittere Bilanz. Kann man ein, zwei Punkte rausgreifen, an denen es für Sie am meisten hakt?
Naja, ich habe das kundgetan vor allem in einem großen Interview mit der Welt. Das war eine Seite in der Welt, ein Gespräch mit Elmar Krekeler, wo ich darauf ausführlich eingegangen bin. Es gibt eine Reihe von Gründen, die dazu geführt haben. Es sind auch Gründe dabei, die nicht unbedingt eine Kritik an dem Geschäft des Drehbuchschreibens darstellen. Wie zum Beispiel, dass es im Laufe der Zeit für mich schwieriger geworden ist, diesen Spagat zu schaffen zwischen Drehbuch und Roman. Denn ich musste immer wieder hin und her springen zwischen diesen beiden Dingen. Und das kostet Kraft und wurde zunehmend anstrengend. Dazu kommt, das ist vielleicht der wichtigste Grund, dass man als Drehbuchautor gezwungen ist, immer wieder Kompromisse zu machen. Das liegt in der Natur der Sache, denn man ist eines von einigen wichtigen Rädchen, ein großes Rädchen, aber dazu gehören auch noch die Regie, der Produzent oder Produzentin, Schauspiel, Kamera. Und man muss Kompromisse machen. Es gibt ein wunderbares Beispiel, das das illustriert. Murmel Clausen und ich haben, als wir Tatort Weimar gemacht haben, eine Szene geschrieben. Tschirner und Ulmen sind in der Rechtsmedizin. Und Ulmen zieht eine Schublade auf. Da liegt in diesem Kühlfach eine sehr, sehr alte Frau. Die Pathologin sagt, das ist die älteste Einwohnerin Thüringens. Sie hat sich mit 106 Jahren umgebracht und sagt hier Abschiedsbrief und gibt Nora Tschirner einen Abschiedsbrief. Und Nora Tschirner liest, habe jede Hoffnung verloren, eines natürlichen Todes zu sterben. Ja, das ist einigermaßen lustig, man kann das mal so stehen lassen. Aber Murmel und ich wollten eine andere Pointe. Bei uns hieß es, habe jede Hoffnung verloren, dem Führer ein Kind zu schenken. Und das ist der Unterschied, der dann bitter ist für den Autor, wenn man so etwas nicht durchsetzen kann. Das Gute ist der Feind des Besseren. Und das wollte ich so nicht mehr mitmachen, denn beim Romaneschreiben habe ich eine ganz andere Freiheit, etwas so zu erzählen, wie ich das möchte.
Wie sehr oder wie groß wird die Schere im Kopf, wenn man sowas weiß? Oder auch Dinge wie, man darf über ein gewisses Budget für den Film nicht hinausgehen. Also man darf zum Beispiel keine Flughafenszene schreiben, weil es zu teuer wird. Hm. Man sollte keine Kinder, keine Tiere einbauen, weil es zu anstrengend wird für die Regie. Hm. Wie sehr bestimmt das irgendwann das Schreiben?
Ja, schon stark, denn das wissen ja viele gar nicht. Aber als Drehbuchautor bekommen Sie ja einen Etat in die Hand. Sie wissen vorher, Sie können von mir aus 1,4, 1,5 Millionen ausgeben für einen Tatort. Wenn es ein größeres Projekt ist, ein Film, haben Sie vielleicht auch mal 4 Millionen in der Hand oder so in Deutschland. Und das ist ein Etat, wie ein Architekt einen Auftrag bekommt, ein Haus zu bauen, wissen Sie vorher, was das kosten darf. Und deswegen haben Sie beim Schreiben natürlich auch immer im Kopf, wie die Kalkulation aussieht. Ein Drehbuchautor muss auch wissen, was etwas kostet. Wenn ich einen Nachtdreh habe, weiß ich schon von vornherein, also was das zusätzlich kostet. Wenn ich Regen haben will in einer Szene, weiß ich, wie viele Löschzüge der Feuerwehr dafür verantwortlich sein müssen und was das für einen Aufwand bedeutet und so weiter und so fort. Und mit der Zeit, sage ich mal, nehmen Sie das als Drehbuchautor nicht mehr unbedingt als Beschränkung wahr, weil es so Automatismen sind. Sie haben die Schere schon im Kopf und das passiert einfach. Aber natürlich ist das einer der Gründe, weshalb in meinen Romanen Schauplätze auf der ganzen Welt spielen. Also ich betreibe einen unglaublichen Aufwand in den Romanen. Da sind die Menschen auf allen Kontinenten, erleben die unglaublichsten Dinge, die, wenn man das jetzt in einem Drehbuch machen würde, also da würden Produzenten Beta-Blocker wie saure Drops lutschen, ne?
Obwohl es Ihnen nicht mehr nützt, weil Sie keine Drehbücher mehr schreiben, haben Sie den Kontrakt 18 unterschrieben. Das ist eine Initiative verschiedener Drehbuchautoren, um die Bedingungen zu verbessern, um es mal verkürzt weiterzugeben. Ja. Kann man sich ja im Internet zusammensuchen, wenn man ein bisschen mehr drüber lesen will. Haben Sie das gemacht, weil Sie sagen, je mehr, desto besser, die Masse verstärkt da einfach auch den Druck?
Als Kontrakt 18 ins Leben gerufen worden ist, haben die Initiatoren mich kontaktiert und haben gefragt, ob ich das mache. Und ich habe das gemacht, weil ich das Anliegen verstanden habe, zunächst einmal, dass es wichtig ist, dass bekannte Namen darunter stehen. Ich habe mich solidarisch erklärt mit den Kollegen. Ich habe, auch wenn ich nicht mehr persönlich profitiere von dem, was nun erreicht wird, möglicherweise oder schon erreicht ist, ein ganz, ganz großes Verständnis für das Anliegen der Kollegen und betone auch gerne und bei jeder sich bietenden Gelegenheit, dass ich sehr dahinter stehe, hinter dem, was die da machen. Und ich finde, Drehbuchautoren sind vor allem in Deutschland über so viele Jahre so schlecht behandelt worden und so mies, dass es längst überfällig war, dass die Drehbuchautoren sich organisieren und den Mund aufmachen.
Kommen wir mal von dem, was Sie nicht mehr machen, zu dem, was Sie machen, nämlich Romane schreiben, Kriminalromane. Da ist jetzt gerade der dritte Band von über die Polizistin Jenny Aaron erschienen. Geblendet heißt er. Wissen Sie noch, wann und wieso Ihnen die Idee gekommen ist, eine Geschichte zu schreiben mit einer blinden Polizistin?
Ja, das weiß ich ziemlich gut. Das kam über eine Biografie eines blinden Philosophen, Jacques Lusseron, der mit 8 Jahren erblindet ist und in dieser Autobiografie erzählt, wie er mit der Behinderung zu leben gelernt hat und sogar am Ende ein Glück im Blindsein gefunden hat. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und er war Chef einer, später mit 19 Jahren, als die Nazis in Paris einmarschiert sind, Chef einer Resistanzzelle. Als Blinder mit 19, erzählt viel über diesen Mann. Und wenn neue Kandidaten sich vorgestellt haben, hat er das unter 4 Augen geführt, dieses Gespräch. Und seine Leute hatten das totale Vertrauen zu ihm und haben immer vorher gesagt, wartet, bis der Blinde ihn gesehen hat. Ja, und da war es passiert, ne? Ich habe das gelesen und dann habe ich, in derselben Sekunde habe ich die Idee gehabt zu Jenny Aaron. Das machte so richtig Klick. Ich wollte dann zuerst einen Film daraus machen. und habe ein Exposé geschrieben habe, das einem ZDF-Redakteur gezeigt worden ist. Der fand es nicht gut, hat ihm nicht gefallen. Da bin ich sehr hellhörig geworden, denn meiner Erfahrung nach ist, wenn ein ZDF-Redakteur etwas nicht gut findet, sehr viel Schönes dran.
Ich sehe schon am Blick, jetzt kommt was Böses. Aber das ist ja schon mal ungewöhnlich. Also bevor wir mal sozusagen auf die Schwächen dieser Polizistin eingehen, ist ja erstaunlich, dass Sie gesagt haben, ich mache Jenny Aaron daraus und nicht Bernd oder Ulrich Aaron. Ja. Also warum aus einer Frauensicht schreiben?
Na, es gibt sicher mehrere Gründe. Zum einen habe ich von Beginn an auch als Drehbuchautor immer Frauen im Zentrum meiner Geschichten gehabt. Das hat sich so ergeben. Ich habe darüber auch nie wirklich nachgedacht und habe das nie reflektiert. Einfache Erklärung, ich mag Frauen, ja. Ich habe bei Jenny Aaron noch etwas anderes im Kopf gehabt. Ich wusste, dass sie in einer Spezialeinheit der Polizei ist und dass das so eine Macho-Gesellschaft ist. Denn ich kenne diese Spezialeinheiten schon aus meiner Recherche für meinen ersten Roman Operation Rubicon. Habe die kennengelernt und weiß, wie es da so zugeht. Das ist eine Testosteron-Sauna, ne? Und da ist es natürlich viel spannender gewesen, eine Frau dort hineinzupflanzen als einen Mann. Aus dem gleichen Grund habe ich im Übrigen auch eine Chefin gewählt.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch noch eine zweite Frau, ja. Die Chefin, die Demetri. Und da habe ich mich gefragt, es gibt ziemlich am Anfang im neuen Roman eine Szene, in der die Chefin auf einer Tagung ist, auf der auch in erster Linie Männer unterwegs sind. Und dieser Blick auf die Männer, auf die Gesellschaft der Männer und wie sie mit dieser einzelnen Frau umgehen, ist schon sehr weiblich. Da habe ich mich gefragt, ob Sie das recherchieren, ob Sie das mit Ihrer Frau besprechen, bevor Sie sowas schreiben oder nachdem Sie es geschrieben haben oder ob das einfach so kommt, wenn Sie sich hinsetzen?
Naja, da muss man ja gar nicht mehr groß recherchieren. Das ist ja auch Lebenserfahrung. Schauen Sie, ich komme ja aus dieser Filmbranche und gerade da ist es ja so, dass immer mehr Frauen dort arbeiten, als Produzentin, als Redakteurin, Regisseurin, was weiß ich, Autorin. Und dennoch sind es lange oder vielleicht sogar bis heute immer die Männer gewesen, die so mit Zigarre und Rotwein im Hinterzimmer miteinander kungeln und die Geschäfte machen und die Frauen bleiben außen vor. Das ist ja eine Lebenserfahrung, die dahinter steht. Und da lag das ganz klar auf der Hand, dass das auch bei Demirci so sein muss.
Aber im Verlag hat niemand gesagt, also Herr Pflüger, wenn Sie schon schreiben, dann doch bitte nicht aus einer Frauenperspektive. Weil das ist ja was Frauen durchaus erleben, wenn sie versuchen, aus Männerperspektive zu schreiben.
Nein, um Gottes Willen, das hat bei Sokamp niemand gesagt. Aber das würde auch in diesem Verlag nie jemand auch zu einem anderen Autor oder auch zu einer Autorin sagen. Bei Sokamp haben Sie als Autor die Freiheit, Ihre Geschichten so zu erzählen, wie Sie das wollen? Und ob das irgendjemandem passt oder nicht passt, spielt dabei gar keine Rolle.
Recherche ist ja ein Riesenthema, wenn man über was schreibt, was man nicht erfühlen kann. Also blind sein kann man ja nicht recherchieren. Man kann mit Leuten sprechen, aber man kann es selber nicht erfahren. Wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie versucht, sich dieser Figur anzunähern?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde ja oft gefragt, ob ich mir mal tageweise die Augen verbunden habe.
Die Frage, die ich noch stellen würde, ist, ob Sie mal, weil es dieses Klackern, was wir gleich nochmal erklären, dazu zieht ja Aaron oft hochhackige Schuhe an. Da wäre meine Frage eher, ob Sie die mal angezogen haben.
Nein, die habe ich nicht angezogen, aber ich sehe bisweilen das Gesicht meiner Frau, wenn wir mal einen Abend irgendwo waren bei einer Veranstaltung und sie High Heels anhatte und sie dann abends zu Hause sitzt und sie schmerzend die Füße reibt. Das ist eine ganz beiläufige Recherche, da weiß ich dann schon Bescheid. Nein, ich habe diese Dinge nicht gemacht, vor allem auch aus einem Grund. Wenn ein Mensch erblindet, ist es ein unfassbarer Einschnitt in das Leben und ein Schock, der das ganze Leben verändert. Wir werden als Sehende zu 80% von unseren Augen dominiert. Und in dem Moment, in dem Ihnen das wegbricht, müssen Sie ein ganz neues Leben erfinden. Blindheit ist eine Behinderung, die vielleicht nur noch vergleichbar ist mit einer Lähmung des obersten Halswirbels, wo sie gar nicht mehr bewegungsfähig sind. Das dominiert ihr komplettes Leben. Und deswegen wäre es vollkommen untauglich, mal für ein oder zwei Tage oder auch für drei Wochen sich die Augen zu verbinden. Man würde nicht ansatzweise begreifen, was im Kopf eines blinden Menschen vor sich geht. Am Ende habe ich natürlich aufbauen müssen auf vielen langen Gesprächen mit blinden Menschen, die mir ihr Leben erzählt haben, die mir erzählt haben, wie sie das bewältigen, wie sie die erste Zeit nach der Erblindung bewältigt haben, wie sie im Alltag zurechtkommen. Und dann brauchen sie schlicht und ergreifend Einfühlungsvermögen und Fantasie. Sie müssen als Autor in der Lage sein, in die Haut eines anderen Menschen zu schlüpfen. Und wenn er, wie bei Jenny Aaron, im Extremfall blind ist, das gehört zu meinem Beruf.
Ich habe gerade schon angedeutet, dieses Klicken ist was, durch das sich die Aaron orientiert. Also es können mal hohe Schuhe sein, es kann auch mal ein Stock fallen lassen oder ein Feuerzeug klicken sein. Der Schall und das Schnipsen zum Beispiel ist auch eine Möglichkeit, geben dann Orientierung über Hindernisse, über die Größe des Raums. Da kommt man an Dinge erfahrungsgemäß, die man sonst nicht wusste. Also ich habe da vieles gelesen, was mir nicht klar war. So muss es Ihnen doch auch gegangen sein bei Ihren Gesprächen.
Ja. Also speziell dieses Klicksonar war auch für mich eine der verblüffendsten Dinge, die ich bei der Recherche kennengelernt habe. Ein blinder Mensch kann durch Schnalzen mit der Zunge Objekte orten. Also im Freien zum Beispiel bis auf eine Entfernung von 300-400 Meter ein Haus. Ab 200 Meter, 150 Meter ein Auto und ab 50 Meter kann er Ihnen sagen, ob es ein Personenwagen ist oder ein Lieferwagen. Das ist schon extrem. Es gibt hier, also dieses durch diesen Schall, der zurückkommt, wird in dem Kopf des blinden Menschen ein grob gerastertes Bild erzeugt. Das funktioniert nach demselben Prinzip wie bei Delfinen oder Fledermäusen. Es gibt hier in Berlin einen Verein, Anderes Sehen e.V., die wahnsinnig engagiert sind in dieser Sache. Die waren in Deutschland Vorreiter und haben das publik gemacht. Die führen Seminare durch, Kurse durch mit einem Virtuosen, Klicksonar-Champion, ein Geburtsblinder namens Juan Ruiz aus den USA. Der jetzt im September wieder einen neuen Kursus gibt und ich werde daran teilnehmen, weil ich gesagt habe, ich will das jetzt auch lernen. Also bisher habe ich das aus der Theorie beschrieben, aber ich möchte das jetzt mal selber erleben.
Diese Romane von Jenny Aaron, die kann man ja auch in Punktschrift lesen, wenn man es kann. Hatten Sie da mal unruhige Nächte, bevor da die ersten Reaktionen kamen von denen, die aus Jennys Perspektive gelesen haben?
Nein. Als ich mit Jenny Aaron angefangen habe, habe ich nicht eine Sekunde daran gedacht, wie Blinde das wohl finden werden. So wie ich auch beim Schreiben nie mir Gedanken darüber mache, wie mein Publikum das finden wird, wie die Kritiker das vielleicht finden werden. Wenn Sie als Künstler anfangen, sich über diese Dinge den Kopf zu zerbrechen, dann sind Sie tot. Ein Künstler muss etwas so gestalten, wie er das für richtig und für gut empfindet und nicht, wie es möglicherweise gefallen könnte. Es hat sich dann herausgestellt, schon bei dem ersten Jenny Aaron Roman, dass Blinde in der überwältigenden Mehrheit diese Romane lieben. Diese Figur ist in der blinden Community mittlerweile Kult. Ich war diese Woche bei einem Theaterstück, wo Blinde Theater gespielt haben und dann haben wir nachher an einem großen Tisch gesessen und da hat mich ein blinder Journalist interviewt für ein Radiomagazin und er sagte zu mir, er persönlich warte jetzt darauf, dass die ersten blinden Ehepaare ihre Kinder Jenny nennen. Das finde ich super.
Ich habe mal einen Satz aus dem neuen Roman rausgeschrieben. Da beschreibt Sandra, die Freundin von Jenny, den Mann, der Jenny interessiert. Sein Gesicht ist eine ruhige Landschaft, könnte hoch im Norden sein, aber mit einer Menge Schluchten. Die Augen sind aus Bernstein, da ist was drin eingeschlossen, das hat noch keiner gesehen und ich glaube, er wartet auf den Menschen, dem er es zeigen kann. Ja. Wie lange feilen Sie an sowas?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal dauert es sehr lange, aber an diese Sequenz oder an diesen Satz erinnere ich mich ganz genau und ich versichere Ihnen, dass ich ihn in etwa 5 Sekunden aufgeschrieben habe, ohne darüber nachzudenken und ich nichts mehr geändert habe daran.
Gott sei Dank.
Ja, es gibt Sätze, die man so hinhaut und die aus einem herausfließen und da weiß man, da wirst du kein Komma mehr dran ändern.
Es ist wahnsinnig viel drin. Es geht um japanische Kampfkunst, um Atemtechnik. Es gibt eine Bombe, die explodiert, wo man ja auch wissen muss, wie wirkt die sich aus, wie stürzt das Haus ein, stürzt es ein. Also das ist so vollgepackt. Sie haben schon gesagt, auch verschiedene Spielorte. Also da geht es ja auch einmal rund um die Welt. Aber eine Sache möchte ich nochmal rausnehmen, denn auch Ihre Heldin wird gefragt, wenn sie ein einzelnes Buch mitnehmen könnte auf eine einsame Insel, dann wollen wir das jetzt sozusagen fortsetzen und sagen, wenn Sie 3 mitnehmen könnten auf eine einsame Insel, denn in diese Sendung muss ja jeder seine 3 Buchtipps mitbringen. Deshalb, lieber Andreas Pflüger, jetzt Ihre 3, Ihre Top 3.
Das mache ich sehr gerne. Bei dem ersten bin ich nicht ganz sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Es ist ein Chinese, Liu Zhixin, mit seiner Trisolaris-Trilogie. Das zweite wäre Patrick O'Brien, ein englischer Autor, der, ich glaube, in den 80ern gestorben ist. Und er hat eine Reihe von Romanen geschrieben, sind insgesamt 20, die heißen Master and Commander. Es wurde auch mal verfilmt mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Wunderbare Romanserie, großartig, Literatur vom Feinsten. Und das dritte ist Primo Levi. Ist das ein Mensch? Primo Levi war in Auschwitz als Häftling und hat später über seine Zeit in Auschwitz dieses Buch geschrieben. Das ist für mich das beste Buch, das über ein Konzentrationslager und das, was es mit den Menschen macht, geschrieben wurde.
Eigentlich war ja diese Reihe um Jenny Aron als Trilogie geplant. Also das heißt, eigentlich sollte dieser dritte Band der letzte sein, es sollte zu Ende sein. Aber ich finde ja, wenn man es liest, könnte man sich sehr gut noch mindestens einen 4. Teil vorstellen. Und Romy Völk, die demnächst hier auch im Podcast dabei sein wird, hat mir aufgetragen zu fragen, ob es nicht mindestens noch einen 4. Band geben wird.
Es gibt ja für einen Autor diesen Moment, wo sie spüren, dass eine Figur sie noch nicht loslässt. Und so war das bei mir, als ich dieses dritte Buch mit Jenny Aron geschrieben habe. Ja, das ist von Anfang an als Trilogie geplant gewesen und das bleibt es auch. Es ist eine Trilogie, denn diese 3 Bücher sind in sich abgeschlossen. Die erzählen eine eigene Geschichte. Dennoch werde ich mit Jenny Aron tatsächlich weitermachen. Und zwar nicht nur einen, sondern ich habe bei Surkamp unterschrieben für 2 weitere Jenny Aron Romane. Und mit dem ersten dieser neuen dürfen Sie rechnen im Frühjahr 2021.
Das wird nicht nur Romy freuen. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, denn ich habe die Bücher hier auf dem Tisch liegen. Die Optik dieser Bücher, die sehr ungewöhnlich sind. Nicht nur, dass man den Titel jeweils in Blindenschrift ertasten kann, wenn man das mal gelernt hat, sondern auch in der Optik, gelb und schwarz sind die eindeutigen Farben. Und zwar nicht nur außen das Cover, sondern auch die Seiten seitlich. Also wenn man es auf den Tisch legt, hat man gelbe oder schwarze, nur gelb und schwarz, keine weißen Seiten. Das wollten Sie so, oder?
Ja, dieser Farbschnitt ist natürlich etwas sehr Auffälliges und etwas, was in einer Buchhandlung sofort ins Auge sticht. Das ist natürlich auch ein Grund. Es war nicht meine Idee, der Farbschnitt, sondern der Farbschnitt war tatsächlich die Idee der Grafikagentur, die auch den Umschlag gestaltet hat. Aber alle waren vom ersten Moment an ganz begeistert, dass das gemacht wird und ich liebe das auch und das möchte ich nicht mehr missen, ja.
Und aktuell schreiben Sie jetzt schon an den neuen Ideen für 4 und 5 oder kommt noch was dazwischen?
Also aktuell bin ich noch in einer etwa 5-monatigen Pause seit dem Abgeben von Geblendet. Diese Pause werde ich vermutlich so um den 1. September herum beenden und dann fange ich erst einmal an, mir darüber Gedanken zu machen, was könnte im nächsten Roman passieren. Also das sind die Freuden des Romanautors, dass man ein deutlich ruhigeres Leben hat als das Drehbuchautor.
Andreas Pflüger war zu Gast heute in Die Schreibenden. Mehr Infos und auch natürlich die Bücherliste mit den Top 3 von Andreas Pflüger gibt es auf anja-görz.de und unterstützen können Sie diesen Podcast bei Steady oder auch PayPal Me Die Schreibenden. Ich freue mich, wenn Sie weiter sagen, dass Ihnen der Podcast gefällt und natürlich auch, wenn Sie Gedanken und Ideen zu diesen Gesprächen schicken. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Andreas Pflüger.
Danke, Frau Görz.
Die Schreibenden von Anja Görz.